Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Arista.
Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
Ja, Andreas, wie sieht's aus die Woche? Der DAX fast 4% im Plus auf Wochensicht und ja, wenn ich auf die Nachrichtenlage schaue, habe ich nicht so viel Gutes entdeckt. Wie kannst du dir das so ein bisschen erklären? Wenn ich auf die Fallzahlen gucke von Corona, dann gibt es weitere Rekorde, die keiner haben will. In den USA zum ersten Mal an einem Tag deutlich mehr als 50.000 Neuinfektionen. Auch in Israel werden die Zügel wieder strenger oder straffer gezogen, weil die Zahlen deutlich anziehen. Auch die Aktienmärkte, die ziehen mit den Zahlen an. Das ist irgendwie ein bisschen widersprüchlich, oder?
Ja, na, zumal wir das ja auch gesehen haben mit den einhergehenden schlechten Konjunkturzahlen, scheinen die Aktienmärkte vollkommen losgelöst zu sein. Ich sehe es momentan genauso wie du. Ich finde es auch sehr, na, wie soll man sagen, gefährlich, was halt auch mal genau, was du gesagt hast, mit den Neuinfektionszahlen Coronavirus in den USA da gerade von wahrgenommen wird, um sozusagen, da gibt es ja so schöne Graphen, wo man sieht, dass in den Ländern, wo wirklich halt Maßnahmen, ob jetzt Mundschutz hin und her, aber der Abstand zumindest eingehalten worden ist und eben andere Hygienemaßnahmen wirklich verschrieben wurden, da haben ja eben, sind die Rückgänge eben auch ersichtlich. In den USA scheint man da eben ein bisschen lockerer mit umzugehen und da sieht man halt dahingehend, dass die Infektionszahlen ansteigen. Und jetzt kommen ja auch schon die Ersten, die sagen, ja, Moment mal, in den USA wird ja auch mehr getestet. Das heißt, man hat natürlich auch höhere Ergebnisse. Das kann schon sein. Im Endeffekt ist es ja dann auch wichtig, was für Maßnahmen daraus wiederum folgen. Das heißt, wenn die Infektionszahlen steigen, weil man eben mehr testet und dadurch aber Lockdowns eben in einzelnen Bundesstaaten forciert werden, beziehungsweise dann eben in Kraft treten, dann ist eben auch keinem mitgeholfen. Das heißt also, die Augen zumachen, das gute Drei-Affen-Prinzip, Augen, Mund und Ohren zuzuhalten, hilft in diesem Sinne auch nicht weiter. Und das zeigt es eben. Aber ich finde es halt auch interessant, wie gesagt, die Börsen scheinen es komplett auszublenden und gucken wirklich nur in Richtung US-Regierung, wo eben neue Konjunkturpakete praktisch wöchentlich in irgendeiner Form bekannt gegeben werden oder eben die US-Fed halt auch sagt, ja, wir versorgen die Börsenjunkies weiterhin mit dem notwendigen Zeug, mit dem notwendigen Stoff Geld und damit kann die Börsenparty zumindest weiterlaufen. Jetzt ist halt nur die Frage, wie lange wird es doch so gehen, Markus? Hast du da eine Ahnung oder eine Vorstellung?
Keine Ahnung, ne. Das ist alles nicht mehr greifbar und auch irgendwie nicht mehr solide vorhersagbar. Ich weiß es nicht, ja. Wie du schon sagtest, wir müssen ja mal gucken, wenn der Präsident vormacht bei solchen Zahlen, und selber nie einen Mundschutz trägt oder sonst was, da ist es dann auch schon ein bisschen schwierig. Sicherlich ist die USA eines der größten Länder dieser Welt und das ist klar, dass die Zahlen da ein bisschen höher sind als woanders. Aber ja, es ist nicht zu greifen. Es geht hin und her. Jetzt haben wir 2 Tage lang haben wir wieder Hoffnung gesehen bei Impfstoffen. Erst BioNTech, dann Abivax, die jetzt angefangen haben, auch an Menschen zu testen. BioNTech mit ersten guten Daten und gestern dann so ein kleiner Bremser, weil es wieder einen kritischen Bericht zum Impfstoff von Moderna gab. Also alle Welt spielt diesen Impfstoff, aber alle Welt weiß auch, dass er nicht vor 2021 wohl da ist. Also ich kann es mir auch nicht erklären, warum die Märkte jetzt so Gas geben. Klar sehen wir einen Wandel, der wird auch gespielt, wenn wir auf die großen Hightech-Unternehmen in den USA gucken und alles, dann werden die gehypt. Das ist ganz normal. Allerdings weiß ich nicht, ob hier jetzt auch so ein bisschen übertrieben wird, aber wir sehen es ja auch heute zum Beispiel wieder, teilweise ist es auch berechtigt. Delivery Hero hat hier die Bestellzahlen fürs zweite Quartal rausgegeben. Die Aktie springt heute über 100 Euro auf ein neues Allzeithoch, weil die Bestellzahlen im 94% glaube ich angezogen sind. Also da sieht man schon, dass es teilweise irgendwo berechtigt ist bei manchen Werten, aber wir kommen dann auch in Bewertungsräume, wo ich sagen kann oder wo man sagen muss, irgendwo sollte der Fantasie eigentlich auch eine Grenze gesetzt sein. Aber ja, was sollen wir jetzt hier den Finger permanent heben und die Schwarzmaler sein? Wenn die Märkte laufen, dann muss man mitlaufen und einfach so lange mitlaufen, wie es eben nur geht und sich vielleicht darauf vorbereiten, dass dieser Rücksetzer tatsächlich kommen kann. Vielleicht dann, wenn die Zahlen fürs zweite Quartal kommen. Aber allerdings, ich meine, wer hat denn nicht schon gesagt, dass die Q2-Zahlen bei den Unternehmen, die schon Q1 zu knabbern hatten, im zweiten Quartal noch schlechter wären oder werden? Also da gehen ja auch viele von aus. Also ja, eigentlich weiß man alles, aber irgendwie will es keiner hören und ja, macht es auch keinen Sinn, permanent nur den Finger zu heben, einfach das Depot daraufhin auslegen, welche Werte davon ganz groß profitieren und dann einfach mal mitlaufen. Ja. Konflikte gibt es genug dann auch. Das Sicherheitsgesetz für Hongkong ist in Kraft getreten. Die USA haben mit ihrem Minderheitengesetz zurückgeschossen. Wie groß siehst du das Konfliktpotenzial hier rund um Hongkong?
Ja, das könnte so ein kleiner schwarzer Schwan sein. Ich glaube auch, man sieht den zwar momentan, die Marktteilnehmer nehmen ihn zur Kenntnis, aber ich glaube, dass hier auch stark unterbewertet wird, weil eben, man darf halt nicht vergessen, die Interessen von China eben, um Hongkong wirklich komplett eben zu annektieren und auch da richtig die Hand drauf zu haben, die sind schon seit Jahren sehr, sehr groß. Man hat auch immer wieder in Verhandlungen gehabt, dass man eben in den letzten Jahren versucht hat, dahingehend die noch dann vorhandene Unabhängigkeit Hongkongs eben von dem Festland China und der Regierung eben weiter erhalten zu können, aber jetzt macht China ernst, zieht er eben komplett durch mit dem Sicherheitsgesetz, du hast bereits gesagt, und die USA versuchen so ein bisschen noch zu retten, was zu retten ist, und genau da liegt halt das Problem. Wenn man nämlich hier eine Maßnahme vielleicht dann eben doch in Kraft treten lässt oder wenn man eben hier auch den Bogen zu stark überspannt, dann kann das natürlich zu einer Eskalation führen, die dann sich auch an den Aktienmärkten zeigen kann, wenn eben zum Beispiel die USA hatten es ja bereits angedroht, dass man zum Beispiel chinesische Unternehmen, die in der Amerika gelistet sind, dass man denen sozusagen den Zutritt zu amerikanischen Investoren dann verwehrt durch ein quasi, ich sage jetzt mal salopp, Delisting oder beziehungsweise halt Sperren von eben Zugängen zum amerikanischen Aktien- oder Finanzmarkt. Und das kann dann schon so ein bisschen auch dazu führen, dass eben diese ganze Situation eben wirklich, ja, wie gesagt, eskaliert. Also ich denke, Konfliktpotenzial ist auf jeden Fall da, man sollte es beobachten und auf jeden Fall nicht unterschätzen. Oder hast du da eine andere Meinung zu?
Nö, also ja, ich keine andere Meinung, aber ich denke, wir kennen China, da können die anderen jetzt auch machen, was sie wollen. Die werden ihren Weg durchziehen, also egal wie groß die Kritik ist, egal was die USA machen, und ja, sie werden dann irgendwann mit anderen Mitteln zurückschießen, aber ich glaube auch, dass beide Seiten da jetzt in der aktuellen Phase mit Säbelrasseln und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl vorgehen, weil jetzt so ein richtiges Aufkeimen des Handelsstreits können sich beide Seiten irgendwie nicht leisten. Also ich glaube, ja, wir wissen, wie es ist. China wird irgendwann was anderes machen, die USA wird auch wieder was anderes machen. Der Streit ist schon lange da, aber ich denke, dass das Konfliktpotenzial da ist, aber dass es die Märkte so extrem jetzt nicht belasten wird. Wenn man jetzt mal die Zollbeschränkungen für Hongkong ein bisschen zurücknimmt, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn es gegen die Banken gibt, muss man halt mal gucken, dann kann es tatsächlich ein schwarzer Schwan sein, der einen weiteren Schweif hinter sich herzieht. Aber erstmal würde ich da auch ein bisschen abwarten, es zur Kenntnis nehmen und beobachten, aber mich davon aktuell noch nicht so beunruhigen lassen. Wenn ich auf den DAX gucke, ist der über 12.600. Da sind wir jetzt wieder auch bei der Frage, ist das Ganze ein bisschen zu viel des Guten?
Ja, ich glaube, das knüpft so ein bisschen an die Eingangsfrage auch an. Also ich glaube, der DAX wird halt auch natürlich von dieser ganzen Rekordstimmung auch mitgezogen, die wir da in den USA sehen. Man kann sich, oder die Investoren schauen natürlich und sehen, der Nasdaq, 100, neues Rekordhoch, S&P dabei auch wieder auf Rekordkursniveau zuzusteuern. Und da guckt man natürlich weiter und sagt sich, hey, wieso ist der DAX eigentlich noch so niedrig bei 12.600 Punkten? Der war doch mal wesentlich höher, war 13.700. Also von daher, da ist ja noch ordentlich Platz. Da gucken wir uns doch mal gar nicht mehr die Einzelwerte so groß an, sondern kaufen sozusagen den deutschen Index, weil der wird ja oder muss ja nachziehen. Das haben wir in den letzten Jahren ja oftmals gesehen, dass eben der DAX so wie der kleine oder die kleine Schwester beim großen Bruder an der Hand da hinterhergezogen worden ist, ob er nur wollte oder nicht. Und demzufolge scheint hier die Risikowahrnehmung auch komplett auszusetzen. Weil wenn ich mir gestern zum Beispiel mal so ein bisschen die US-Absatzzahlen von den deutschen Automobilbauern angucke, da kann einem wirklich schwindelig werden. Minus 20% war eigentlich so fast die Standardmesslatte, ob es bei Volkswagen, BMW, Daimler oder eben auch Audi war. Ich glaube, Porsche auch in der Größenordnung. Also das sieht schon nicht unbedingt sehr rosig aus. Und da schlägt nämlich genau auch ein Vorteil, den wir in den letzten Jahren die deutsche Wirtschaft hatte, jetzt um ins Gegenteil. Und zwar die starke Exportabhängigkeit. Exportlastige Unternehmen, wie zum Beispiel aus der Chemiebranche und den USA, brauchen eben die Nordamerika und China oder Asien, um ihre Produkte dort abzusetzen. Ja, und jedes Land guckt natürlich momentan selbst. Und je besser man dann auf dem Binnenmarkt fokussiert ist, wie zum Beispiel die USA oder China, desto stärker kann man da natürlich sagen, ach nö, wir kaufen lieber entweder Produkte im eigenen Land, also ja, oder lassen Exporte dahingehend erstmal beziehungsweise die exportierten Autos erstmal beiseite. Beziehungsweise darf man auch nicht vergessen, dass natürlich viele Produkte von den deutschen Autobauern einfach zu stark auf obere Mittelklasse fokussiert ist oder sind und die einfach teuer sind. Deswegen wundert mich das ja auch, dass Tesla, aber darauf gehen wir ja bald ein, momentan so abdreht, weil die Modelle ja eigentlich auch eher im Mittelklasse-Segment sind und ich mich wirklich frage, ob hier die Verkaufszahlen so anziehen werden. Klar, es ist ein Technologieunternehmen, man muss es anders bewerten, aber de facto wird nachher abgerechnet anhand der Absatzzahlen. Das Unternehmen muss Geld verdienen, kann von purer Fantasie nicht leben, obwohl man manchmal schon so ein bisschen den Anschein haben könnte, dass das funktioniert. Also von daher jetzt nochmal zurück zum deutschen Markt. Ich glaube, dass man hier wirklich sehr, sehr luftig momentan unterwegs ist und ich bleibe auch dabei, es kommen nochmal schlechte Nachrichten rein. Wir werden einfach wirklich Zahlen für das zweite Quartal sehen, da werden einem nochmal die Ohren schlackern. Da kann ich mir so einige Unternehmen wirklich vorstellen, die hier einfach böse überraschen, weil einfach da die Fantasie oder die Euphorie von den Investoren vollkommen losgelöst ist und hier überhaupt nicht mehr mit der realen Situation klarkommen. Also ja, liebe Hörer, ich bin momentan noch im Bärenlager zu finden und das wird wohl auch bis August erstmal so bleiben, bis mich dann wirklich auch die Fundamentaldaten überzeugt haben. Und jetzt zum Come-on-Bullen Markus.
Du meinst, du findest dann im August Konjunkturdaten, die dich überzeugen? Das ist ja
dass ich recht hatte. Das wird
ja noch nicht so sehr im Bärenlager sein, wenn du davon ausgehst, dass wir im August, ist ja schon nächster Monat, schon wieder bessere Konjunkturdaten sehen. Wir haben aber...
Nee, schlecht. Also die sozusagen dann erst besser sind.
Ist ja, die Kunst ist ja, geht ja nicht darum, ob die gut oder schlecht sind. Die müssen ja nur besser als erwartet sein. Ne? Und jetzt ist die Frage, was man erwartet an der Börse. Ne? Also, wir können, dass sie schlecht werden, ist klar. Aber vielleicht überraschen wir ja dann auch die Seiten, wo man nicht so richtig damit gerechnet hat. Auf einmal ist dann zum Beispiel bei Adidas der Online-Verkauf doch besser gelaufen als alles andere. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich denke auch, dass wir weiterhin etwas höhere Schwankungen sehen werden. Aber ich denke nicht mehr, dass wir diesen ganz großen Rücksetzer sehen. Da muss schon wirklich tatsächlich nochmal ein kompletter Lockdown irgendwie erfolgen und ich glaube, alle Staaten auf dieser Welt wissen, dass sie sich das, jedenfalls alle großen Industriestaaten, auf keinen Fall mehr leisten können und versuchen müssen, das Ganze halt eben regional immer einzugrenzen. Ja, dass wir nochmal unter 12.000 zurückgehen und vielleicht dann jetzt im dritten Quartal, wenn die Zahlen sind, am Anfang kann gut möglich sein, aber wie wir in der Vergangenheit irgendwie ein bisschen gesehen haben, waren Rücksetzer unter 12.000, eine ganz kurze Kaufgelegenheit, weil danach ging es ja schon wieder hoch. 12.000 ist so aktuell die Grenze. Hat jetzt auch schon ein paar Mal gehalten, aber wir wissen ja, je öfter die getestet wird, desto höher geht auch die, oder steigt auch die Chance, dass es mal ein Stück weiter runter geht. Aber aktuell, ja. Ich habe keine Glaskugel, ich kann es nicht sagen. Ich bin einfach überrascht und wie gesagt, wir müssen oder Anleger müssen einfach die Welle reiten, die wir gerade sehen. Kommen wir zu Teil 2. Da geht es um Ihre Fragen, meine Damen und Herren. Come on, der Börsenpodcast Teil 2. Die Fragen unserer Zuhörer. Wir starten mit Tesla. Die haben unter der Woche mit Absatzzahlen, du hast das ja in Teil 1 schon angesprochen, wieder für Aufsehen gesorgt. Denn die Aktie ist nicht zu stoppen. Die Marke von 1.000 US-Dollar mittlerweile schon gefallen. Wir reden von 1.200 US-Dollar. Und damit ist Tesla der wertvollste Autobauer dieser Welt. Kann die Aktie eigentlich überhaupt irgendwas stoppen?
Sieht derzeit momentan wirklich nicht so aus, aber Börsen sind keine Einbahnstraßen. Hier muss man wirklich nochmal den warnenden Finger einfach erheben, ob es dem Einhörer nun schmeckt oder nicht, ist halt so. Wer damals im 2000, 2001 die Zeit mitgemacht hat, kann sich genau an solche Kursauswüchse auch erinnern. Da gab es Unternehmen, die sind genauso abgeschossen und dann später wirklich extrem derbe korrigiert. Und interessant ist ja auch, wenn man sich mal den Twitter-Account von Elon Musk, den CEO, ansieht, der feiert das ja wirklich. Also anscheinend hat er hier irgendwie eine Möglichkeit, Neuigkeit entdeckt, dass er den Shorties regelmäßig die Hosen auszieht. Shorties, vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen, sind die institutionellen Marktteilnehmer, meist institutionelle Marktteilnehmer, die auf fallende Kurse setzen. Das heißt, die borgen sich dann die Aktien von Tesla, verkaufen die dann und hoffen auf sinkende Kurse. Und wenn das nicht passiert, müssen sie die natürlich wieder zurückkaufen, weil sie ja dem Leihgeber die wieder zurückgeben. Und das kostet dann eben doch ein bisschen Geld. Demzufolge gestern eben nochmal ein schöner Tweet von Elon Musk, dass er hofft, dass die Shorties nicht zu kurze Shorts anhaben oder irgendwie so sinngemäß. Also er scheint damit schon zu spielen und hat wahrscheinlich auch die dementsprechenden Partner an seiner Seite, die halt wirklich an dem Unternehmen glauben und immer wieder auch dafür sorgen, dass so eine Short-Squeeze, weil das ist es ja im Endeffekt, wenn ein Unternehmen 6, 7 oder 8% an einem Tag zulegt, beziehungsweise die Aktien von dem Unternehmen, ohne dass es nennenswerte Nachrichten dafür gibt, dann ist es meist wirklich der Fall, dass hier einfach ganz klar den sogenannt gecornert wird. Das heißt, die Leerverkäufer werden in eine Ecke getrieben, müssen dann zu Kursen kaufen, die eben irgendwie noch am Markt erzielbar sind, und das führt dazu, dass so eine Kursausbrüche oder so eine Kursanstiege dann eben erfolgen. Also ich denke insgesamt, man kann diese Aktie fundamental derzeit nicht bewerten. Das funktioniert einfach nicht, weil du hast gesagt, global jetzt das wertvollste Unternehmen, sogar Toyota überholt, die ja wirklich konstant über 11 Millionen Wagen oder Autos im Jahr absetzen. Tesla irgendwas noch bei 800, momentan 800.000, also noch nicht mal ein Zwölftel von dem, was Toyota vorlegt, aber von der Marktkapitalisierung her weit übertroffen. Jetzt kann man sagen, klar, die Technologie, die haben, die liegen 5 bis 6 Jahre vorweg in der Entwicklung, da müssen die Autobauer erstmal hinkommen, ist alles schön und gut, aber ob man eben in der Form wirklich davon ausgehen kann, dass diese E-Mobil, also dass die ganzen Tesla-Wagen wirklich so stark eben auch dann in den kommenden fünf Jahren nachgefragt werden. Man darf halt auch nicht vergessen, es gibt halt auch sehr, sehr starke Konkurrenz aus China. Es gibt eben dort eben Unternehmen, die auch die Autos wesentlich begünstiger produzieren, und eins, da sollte man auch nicht abschreiben, und zwar die deutsche Automobilwirtschaft oder Industrie. Da ist mir momentan einfach zu schnell schon der Haken hintergemacht worden. Ich glaube, dass wenn man sich hier wirklich sammelt und wenn die Unternehmen wirklich jetzt auch weiterhin ihre Strategie da ausrollen, die eben jetzt in den letzten Jahren oder Monaten vorgestellt worden ist, und wenn auch die anderen großen Autobauer wie BMW und Daimler sich einfach klarer fokussieren und positionieren, dass man dann eben hier auch gute Chancen hat, einfach wieder aufzuholen, weil man hat eben die Markenbekanntheit und man hat die Vertriebsnetze und man kann hier wesentlich stärker in die Märkte kommen. Nicht umsonst sind die deutschen Autobauer ja in den letzten Jahren gerade in den wichtigen Märkten China und Nordamerika wirklich führend gewesen, was die Absatzzahlen angeht. Jetzt hat man eben den Zug so ein bisschen verschlafen oder verpasst, und man hat aber wirklich aus meiner Sicht heraus noch Chancen, weil eben das Ingenieurwesen Made in Germany wirklich international zumindest ja noch einen guten Ruf hat. Einen guten Ruf passt eigentlich nicht zu unserem Stammgast hier in der Sendung Wirecard. Den haben sie ja nur vollends gegen die Wand gefahren oder begraben. Die Töchter melden jetzt auch Insolvenz an, Kunden springen ab. Meinst du, dass das Schicksal der Aktie jetzt damit besiegelt ist, Markus? Ja,
also ich denke, das Schicksal ist schon lange besiegelt. Die Frage ist nur, wie sie am Ende dann aufgeteilt wird, ausgeht, wie Wirecard filetiert wird. Klar, jetzt ist Softbank hat die Kooperation gekündigt, Aldi ist abgesprungen. Jetzt meldet zum Beispiel die Deutsche Bank heute, dass sie vielleicht, oder Bloomberg vermeldet es, nicht die Deutsche Bank, also dass man sich vorstellen könnte, der Wirecard-Bank unter die Arme zu greifen. Bloomberg macht daraus direkt eine komplette Übernahmemöglichkeit. Also ja, also das Schicksal ist auf jeden Fall besiegelt. Für mich ist Wirecard nur noch ein reiner Zockerwert. Aber gut, wer bei 1 Euro eingestiegen ist, ne, auf 3 Euro ist auch wieder mal Geld. Heute ist die Aktie auch mal wieder im Plus. Und wer das Risiko nicht scheut, der kann auf, ja, in Bereichen von 1 Euro, wenn wir über Pennystock reden, sich vielleicht ein bisschen was kaufen und damit tatsächlich dann Geld verdienen. Aber man braucht starke Nerven. Und wie es ausgeht, dass jetzt die Aktie wahrscheinlich, weil ja schon viele Kritikanregungen, schneller aus dem DAX jetzt raus ist, weil keiner sich ja mehr da drin haben will als alles andere. Mal gucken, ob die deutsche Börse hier jetzt irgendwie eine neue Sonderregelung noch beschließt für, keine Ahnung, einen Betrugsverdacht oder so, dass man schneller aus dem DAX rausfliegen kann. Ja, das Schicksal ist besiegelt für mich. Klar, und ist ein reiner Zockerwert, ein Spielball. Gute Nachrichten lassen die Aktie wieder steigen, schlechte Nachrichten lassen die Aktie fallen. Ja, wer die Nerven hat und da mitzocken will, kann sich das gerne antun. Wer es lieber ein bisschen konservativer macht, wenn man guckt, die fast komplette Konkurrenz von Wirecard ist auf ein neues Allzeithoch geschnippt. Also, ja, kann man sich, wenn man in der Branche weiter investiert sein will, seine eigene Strategie schön zurechtlegen. Boeing. Die 737 Max, das hat mal wieder einen Testflug gemacht und die Aktie ist so ein bisschen aus ihrem Abwärtstrend erwacht. Ist das jetzt für dich eine Aktie, die man sich wieder ins Depot holen könnte langfristig?
Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Airbus und Boeing, würde ich, glaube ich, eher auf Airbus setzen. Boeing hat zwar jetzt den Testflug der 737 MAX 8 Linie absolviert, aber es gab danach eben auch schon mal Vermeldungen, dass zum Beispiel Norwegian Air ihre Bestellung gecancelt hat. Boeing kämpft auch noch mit vielen Rechtsstreitigkeiten eben durch verzögerte Auslieferungen im letzten Jahr. Also hier hat man wirklich noch eine ganze Menge an Problemen eben an der Hacke. Und vor allen Dingen heißt es ja auch nicht, dass wenn der absolvierte Testflug wirklich erfolgreich war, dass dann sofort alle wieder hin zu Boeing gehen und dann die Maschinen und die Bestellung wieder aufnehmen, weil die Luftfahrtindustrie insgesamt ja derzeit doch brach liegt. Das heißt, hier werden natürlich die ein oder anderen Fluggesellschaften einfach die Gunst der Stunde nutzen und sagen, hey, Moment, ihr konntet euren Vertrag nicht erfüllen, wir canceln den, weil sie einfach schlichtweg die Maschinen nicht mehr brauchen, weil eben die Luftfahrt momentan wirklich sehr, sehr stark angeschlagen ist. Man sieht es ja, wenn man in Richtung Lufthansa eben schaut. Und da könnte Airbus einen kleinen Wettbewerbsvorteil haben, weil die ja ihren Lieferverträgen nachgekommen sind. Das heißt, die kommen erstmal dann die Airlines nicht so schnell raus. Also wenn ich vom Risikoaspekt rein heraus beide Aktien mal beobachten oder betrachten würde, dann würde ich eher auf Airbus setzen. Ich denke, Boeing hat hier einfach noch zu viele Risiken und es dauert wirklich noch mindestens ein halbes, wenn nicht sogar ein Dreivierteljahr, bis man hier einfach genau diese Unwägbarkeiten beseitigt hat. Klar hat man die amerikanische Regierung auf seiner Seite, die halt sagt, egal was passiert, wir werden Boeing finanziell unterstützen, aber was bringt's? Also selbst wenn man eben weitere Kredite von der US-Regierung bekommt, muss man ja die Flugzeuge absetzen und da sehe ich halt momentan eher ein Problem. Also von daher Boeing für mich einfach zu risikobelastet. Risikobelastet beziehungsweise viele Risiken hat ja ThyssenKrupp auch in den letzten Jahren. Hier war ja wirklich alles Mögliche, was so ein börsennotiertes Unternehmen so liefern kann, wurde geliefert. Jetzt gibt es wieder neue Fusionsgerüchte. Ja, Markus, kommt damit der Umbau von dem angeschlagenen Stahlkonzern voran?
Ja, ich denke, dass die Frau Merz einen guten Job macht und dass der Umbau tatsächlich vorankommt. Aber wie er letztendlich aussieht, das ist jetzt auch wieder so ein Blick in die Glaskugel. Natürlich bietet so eine Situation, in der ThyssenKrupp ist, immer neue Spekulationsmöglichkeiten. Wir haben es ja auch schon im Vorfeld gesehen. Immer wenn es Neuigkeiten zum Verkauf der Aufzugssparte gab, ist die Aktie mal wieder angezogen. Wenn dann wieder nichts kam, ist die Aktie wieder abgetaucht. Wenn die Zahlen, vor allen Dingen, wenn die Zahlen kamen, ist die Aktie noch stärker abgetaucht. Jetzt erholt sie sich wieder so ein bisschen. Es wird Fusionsgerüchte in der Stahlbranche mit einem schwedischen Unternehmen nachgesagt. Das gehört dazu. Ich glaube, unterm Strich kommt der Umbau voran. Unterm Strich muss man aber auch sagen, wird er noch einige Jährchen dauern, bis man wieder sagen kann, tatsächlich ThyssenKrupp ist aus dem Gröbsten raus. Was für mich wichtig ist, tatsächlich erkennt man bei ThyssenKrupp mittlerweile, dass der Umbau vorankommt, das, was gemacht wird. Vorher hat man, glaube ich, immer viel geredet, viel erzählt und unterm Strich ist aber eben nichts passiert. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Der Corona-Schock ist auch noch ein bisschen verdaut. Jetzt gibt es Wasserstofffantasie auch, dass man sagt, man will die Hochöfen mit Wasserstoff betreiben, um die Emissionen runterzufahren. Auch da will man eine Rolle einnehmen. Ja, langfristig gesehen, aber da muss man wirklich schon zwei lang davor sitzen. Also langfristig gesehen könnte die Aktie wirklich davon profitieren. Wirecard hat Insolvenz angemeldet, Chesapeake hat auch Energy, Schieferölunternehmen, hat auch Insolvenz angemeldet. Ja, muss man sagen, ist das gut für den Ölpreis? Schlecht für die Aktionäre?
Ja, auf jeden Fall. Also genau, Insolvenz, also Chapter 11 hat man formell genau angemeldet, das heißt Gläubigerschutz, also richtig ist der Laden noch nicht abzuschreiben. Das kann sogar sein, wenn sie es schaffen würden, dass dann sozusagen dieser Gläubigerschutz aufgehoben wird und das Unternehmen dann tatsächlich wieder existieren kann. Also nur mal so formell vorweg, ist also noch nicht alles wirklich so komplett abgeschrieben, aber ist natürlich sehr selten. Man muss das einfach mal in Relation sehen. Chesapeake Energy ist der zweitgrößte Gasproduzent in den USA und das will schon was heißen. In dem Gesamtjahr jetzt haben bisher 20 Öl- und Gasproduzenten Insolvenz angemeldet, also bei denen ist wirklich tatsächlich dann der Ofen aus gewesen. Und es geht bei Chesapeake Energy tatsächlich um 7 Milliarden Euro, US-Dollar, Entschuldigung, ist ein amerikanisches Unternehmen, Schulden. Das hat zur Auswirkung gehabt, dass jetzt zumindest erstmal ein paar Darlehengeber dem Unternehmen 925 Millionen US-Dollar gegeben haben und weitere 600 Millionen in der Pipeline stehen, sodass das Unternehmen zumindest jetzt erstmal die kommenden Monate überstehen kann. Vielleicht auch nochmal so eine kleine Erklärung, wo das hergekommen ist. Also, dem Unternehmen ging es in den letzten Jahren eigentlich ganz gut. Jetzt gab es ja dann eben diesen großen Crash eben im März diesen Jahres an den Öl- und Gasmärkten, und das führte eben dazu, dass seitdem der Ölpreis ja unter dieser, wir haben hier auch schon sehr oft drüber gesprochen, magischen 50 US-Dollar-Marke notiert, gerade bei WTI, was dann eben auch im Umkehrschluss bedeutet, dass die vielen Ölunternehmen in Nordamerika selbst durch die Schieferproduktion sozusagen nicht mehr kostendeckend verkaufen können. Und wenn man sich das nochmal bei dem Unternehmen hier, Chesapeake, genau ansieht, bedeutet das, dass der Verlust wirklich in diesem Jahr um das 400-fache angestiegen ist und 8,3 Milliarden erreicht hat, weil eben die Produktionskosten so kostenintensiv sind, was umgerechnet ungefähr 850 US-Dollar pro Aktie bedeutet. Also man sieht schon, da muss das Unternehmen noch einiges verkraften, und wenn vor allen Dingen, und hier kann man sozusagen, ist wie so eine Art, wie soll man sagen, Cash-Burn-Rate, hier braucht man wirklich nur weiter auf den Ölpreis gucken, wenn der sich nicht nach, oder auf die Gaspreise besser, wenn die sich nicht nachhaltig wirklich signifikant aufhellen und bessern, dann wird das Unternehmen wohl aus dem Chapter 11 nicht rauskommen, sondern wirklich in die Insolvenz reinschlittern. Also von daher, ich denke, gut für den Ölpreis nicht, weil insgesamt dann natürlich das Unternehmen im internationalen Vergleich einfach eine zu kleine Nummer ist und man hier nicht davon ausgehen kann, dass hier dann die Überproduktion, die momentan da ist, dass die damit stark abgebaut wird. Hier geht es ja wirklich auf Länderebene. Also wenn man jetzt auf einen Rückschluss auf den Ölpreis ziehen will, international, dann muss man hier eher wirklich auf die Fördermengen von den von ganzen Ländern schauen, von den OPEC-Plus-Staaten, und das wäre eine Aussage. Also insgesamt denke ich, es ist halt ein eigenes Schmerzer für die Aktionäre. Hier werden sicherlich nur einige Unternehmen folgen. Deswegen, wenn man also in amerikanischen, nordamerikanischen Ölwerten unterwegs ist, wirklich schaut euch die Bilanz an, schaut euch den Verschuldungsgrad an und habt den WTI-Kontrakt halt im Auge, und dann kann man eben auch darüber gehen, Aussagen machen, wie lange das Unternehmen noch existieren wird oder nicht.
Genau. Deswegen kommen wir jetzt zu Teil 3, und da gucken wir auf die Aktien, die im Fokus stehen, sowohl bei Vista als auch bei der Comdirect. Teil 3, meine Damen und Herren, die Aktien, die im Fokus stehen, sowohl bei der Comdirect als auch bei Vista. Und Brockhaus Capital Management ist, ja, was machen die?
Ja, Brockhaus Capital Management sind natürlich noch nicht handelbar. Also das heißt, die sind jetzt noch nicht groß nachgefallen. Aber man sieht die Nachfrage eben bei dem IPO, was bevorsteht. Das Brockhaus Capital Management ist ein Beteiligungsunternehmen, wird eine virtuelle Roadshow machen, gibt jetzt schon einige Presseartikel. Und da sieht man schon, dass das Interesse an dem Unternehmen schon da ist. Deswegen habe ich hier heute mit reingenommen. Weil ansonsten natürlich, welches ist das meistgehandelte Unternehmen, Markus?
Wirecard.
Weil wer sonst? Oder einer von den anderen Kandidaten aus dem Wasserstoffbereich. Also wir sehen schon, deswegen habe ich heute mal Brockhaus Capital Management mit reingenommen, weil ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, weil die letzten beiden IPOs, die in Deutschland gelaufen sind, liegen auch ganz gut. Das Unternehmen ist ein Private Equity Fonds und beziehungsweise ein Beteiligungsunternehmen und will 100 bis 115 Millionen durch eine Kapitalerhöhung eben reinholen durch das IPO. Ich finde es ganz interessant dahingehend, weil es eben im Healthcare, Umwelttechnik und Software-Sektor unterwegs ist. Das heißt, man beteiligt sich hier an Unternehmen, hält die dann eben als Beteiligung, baut die auch mit auf, und das fand ich ganz spannend. Also von daher könnte das IPO aus meiner Sicht heraus interessant sein. Die Commerzbank ist im Übrigen als begleitendes Institut neben Citibank auch mit dabei, und man hat sozusagen dann eben auch die Möglichkeit, die Aktien zu zeichnen. Bei euch die Facebook ganz klar gesucht. Warum?
Ja, bei Facebook gab es jetzt auch viele Nachrichten. Es gab ja, oder das Ganze ging ja ein bisschen los mit den Aussagen von Zuckerberg zur Veröffentlichung von Donald Trump. Dann ist da so ein kleiner Shitstorm losgebrochen, wo viele auch gesagt haben, wenn Facebook seine Richtlinie nicht so ein bisschen bei Hate-Einträgen ändert, dass man im Juni, Juli mit den Werbekunden oder besser gesagt mit dem Werbebudget zurückzieht. Da haben ja auch Coca-Cola und andere mitgemacht, und da ist die Aktie ein bisschen unter Druck geraten. Jetzt gibt es aber wieder die neue Nachricht. Klar, auch Facebook schläft nicht und Facebook expandiert in alle Richtungen, und jetzt geht man so ein bisschen auf den Weg Richtung eBay, möchte ein Handelsplatz für kleinere Unternehmen werden. Und das hat die Aktie jetzt wieder anziehen lassen. Ja, unterm Strich wird es eine kleine Delle wahrscheinlich bei den Werbeeinnahmen geben. Das wird dann von der Fantasie, dass man jetzt wieder mehr Geld verdient, wenn man ein Handelsplatz wird, ein bisschen ausgeglichen. Ja, Facebook war schon immer, oder Mark Zuckerberg, immer sehr umtriebig und hat auch immer wieder neue Wege gefunden, weiter den Umsatz und den Gewinn zu steigern. Und es wird doch dabei bleiben. Und der Rücksetzer, sage ich jetzt mal, war für ihn mal wieder eine Gelegenheit als ein Risiko. Es ist halt eben bei den Fangaktien, wenn man die überhaupt noch Fang nennen kann. Mittlerweile muss man ja noch Microsoft mit dazu nehmen und Apple, die ja alle von Rekordhoch zu Rekordhoch marschieren. Und ja, wie du schon sagtest, da wird es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, solange übertrieben wird und man dabei ist, kann man sich eben darüber freuen. BP bei euch auch noch im Fokus der Investoren. Was machen Sie mit der Aktie?
Ja, die wird momentan teilweise wirklich gekauft. Das hat mich ein bisschen verwundert, deswegen habe ich die heute auch mal mit reingenommen. Also hier sind wirklich welche bei, die einfach darauf setzen, dass der Konzern, der britische Ölkonzern, hier mit seiner Restrukturierung, mit dem sozusagen nachlassenden Fokus auf dem Ölgeschäft, vielleicht sogar mit der Neupositionierung eben sich ganz gut für die Zukunft eben aufstellen kann. Der Ölkonzern will ja sein Petrochemiegeschäft für insgesamt 5 Milliarden US-Dollar verkaufen. Das ist eben auch ein anderes britisches Chemieunternehmen, was eben Käufer ist. Die Nachricht hat eben schon dafür gesorgt, dass so ein bisschen Interesse auch in den Aktien eben aufgekommen ist, aber hier auch weiterhin ganz klar beobachten, wie entwickelt sich der Ölpreis und vor allen Dingen, wie weit kommt eben der Konzern damit voran, hier sich dann doch mehr von der klassischen Rohölsparte so ein bisschen loszulösen, breiter aufzustellen. Da hat man ja andere Unternehmen wie Total SA aus Frankreich, die haben das ja schon ganz erfolgreich eigentlich gemacht und deswegen ist hier wahrscheinlich so ein bisschen die Hoffnung bei einigen Anlegern einfach auch, dass der britische Konzern das auch schaffen kann. Ihr habt ein Zuckergetränk, Lemonade, bei euch heute in der bei der Suche ganz vorne. Was machen die?
Ja, das ist dieses InsurTech oder InsurTechs gehören die. Das sind vielversprechende Unternehmen, die jetzt auf den Markt drängen. Und hier haben wir tatsächlich aus der Versicherungsbranche eben Lemonade, die, wenn man das jetzt ein bisschen guckt, die werben halt damit, für eine Deckungszusage braucht man ungefähr 90 Sekunden, noch viel weniger braucht man Zeit um Schadensabwicklung, um 3 Minuten angeblich, alles über KI gesteuert, welche Versicherung man bekommt und alles. Und das Unternehmen ist gestern an die Börse gegangen, schon vor Börsengang hat man nur noch um $1 den Ausgabepreis nochmal hochheben können auf $29 und jetzt ist die Aktie dann irgendwie mit über $50 aus dem Handel gegangen, $50,06, also ein Plus dann nochmal im laufenden Handel von 72%, also da haben natürlich viele drauf geguckt, was die machen. Börsengänge sind ja zurzeit, glaube ich, kann man aktuell auch nicht viel falsch machen, das ist irgendwie natürlich auch extrem lustig. Alles, was an die Börse geht, wird erstmal gekauft und danach kann man ja auch mal aussteigen. Aber es zeigt auch, wie viel Geld im Markt ist. Und Lemonade hat jetzt hier mit einem Start von über 72% plus natürlich ein sehr gutes Debüt an der New Yorker Börse gefeiert. Die Allianz ist an dem Unternehmen beteiligt. Und man muss mal sagen, die Softbank, da müssen wir auch mal sagen, ne? Hat nach diesen ganzen Rückschlägen mit Uber, mit indischen Hotelketten und mit allem und mit Wirecard und allen miesen Sachen. WeWork, genau, habe ich auch noch vergessen. Hat man jetzt mit Lemonade endlich mal auch wieder ja, was richtig gemacht. Glückwunsch, Softbank. Also, da sieht man, auch hier gibt es ein bisschen was die feiern können. Die können endlich mal sagen, ja, da haben wir es richtig gemacht. Bayer ist bei euch auch noch im Fokus. Wie sieht's da aus?
Ja, da ist halt die Frage, ob Bayer feiern kann oder nicht. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen, dass eben der Vergleich erzielt worden ist, aber man sieht halt auch ganz interessant ist, dass hier die Meinung doch gespalten ist. Also Bayer kann man nicht klar ausmachen, ob da eher die Käufer oder die Verkäufer dominieren. Das hält sich eigentlich ganz gut die Waage, aber eben hoher Handelsvolumen, das zeigt also, dass man hier wirklich ganz ambivalent unterwegs ist. Der Vergleich hat ja auch wirklich dafür gesorgt, dass klar die Rechtsrisiken insgesamt erstmal aus dem Markt sind. Das ist richtig, zumindest bis 2024. 3/4 der Klagen sind ja damit erledigt, aber 30.000 Klagen sind weiterhin erstmal noch offen und auch die drei Prozesse, die man sozusagen weiter am Laufen hatte, sind eigentlich auch noch nicht geklärt, sind auch noch offen. Hier sind also noch erstmal noch weitere Rechtsrisiken eigentlich schon vorhanden. Und da sieht man halt auch, jetzt wird es halt interessant, man hat das Ganze versucht durch ein Expertengremium, wir hatten bereits darüber gesprochen, eben weiterzuleiten und die dürfen bis 2024 eben dahingehend erstmal zumindest keine, also nicht mehr an den Gerichtsurteilen als Gutachter teilnehmen. Also von daher hat man so erstmal so einen Waffenstillstand, aber Wie gesagt, es bleibt halt jetzt, bleiben zwei Unwägbarkeiten im Markt. Zum einen, was machen die anderen Kläger? Zum anderen, wie, auf welches Ergebnis kommt dieses Expertengremium? Weil wenn die nämlich dann ein negatives Ergebnis haben, haben wir die ganze Chose weiterlaufen. Und dann ist eigentlich wirklich nicht viel gewonnen. Dann hat man vielleicht den Schaden reduziert, aber die Rechtsrisiken bleiben. Also insgesamt, ja, ist es eben so, wie meine Ausführungen sind, alles sehr vage. Und so agieren auch unsere Kunden heute. In der Waage. Ja, bei euch jetzt der letzte Wert, BioNTech oder BioNTech. Was ist da der Hintergrund?
Ja, hier gab es Anfang der Woche ja neue Nachrichten zur Impfstoffforschung und da hat man ganz gute Ergebnisse gesehen. Man hat gesehen, dass man ja nach Proben, ich weiß nicht, irgendwas, ne, nach Impfung oder nach Probeimpfung hat man eine signifikante Erhöhung der Antikörper festgestellt bei den Menschen, die sich da eben zur Verfügung gestellt haben. Das hat auch die Wall Street und alle Werte und alle auf dem deutschen Markt Mitte der Woche dann ein bisschen anziehen lassen. Jetzt haben wir dann gestern wieder einen kritischen Bericht zum Impfstoffkandidaten von Moderna gehabt, was gegen Handelsende am Donnerstag die Wall Street, die er heute zu hat, leicht ausgebremst hat. Also wir sehen es, es bleibt alles beim Alten. Positive Nachrichten sorgen für eine Erholung bei den Biotech-Werten oder beim Kurssprung bei den Biotech-Werten. Die haben sich ja erholungen, muss man gar nicht sagen. Die laufen ja alle eigentlich seit Jahresanfang mehr als gut. Und die Rückschläge, dann zum Beispiel gestern hat die Aktie von Moderna um die 5% verloren. Aber wenn man auf Jahressicht guckt, hat es Anfang des Jahres auch mehr als verdoppelt. Kann man also verkraften, wer investiert ist. Ja, deswegen haben alle geguckt, was es da eben Neues bei BioNTech gibt. Was gibt's Neues am Wochenende, Andreas? Bist du unterwegs?
Ja, ich hoffe, dass das Wetter schön bleibt und dann werde ich wahrscheinlich mal rausgehen, mal wieder. Also das heißt ja nicht, dass ich ganze Zeit unter der Woche irgendwo im Büro sitze, sondern wirklich, ich werde sehen, dass ich vielleicht einen Ausflug mache oder sowas. Mal sehen. Was machst du denn Schönes?
Ich werde auch gucken, dass ich ein bisschen an die frische Luft komme und ja, ich warte immer noch auf Delivery Hero, ne, dass Kochbox für dich kommt, aber die haben es noch nicht gemeldet. Vielleicht
passiert das. Ne, das war HelloFresh. Ah,
HelloFresh, genau. Entschuldigung, wir können ja auch Delivery Hero. Das ist ja alles möglich.
Alles.
Kannst du die Box ja zu Hause selber zusammenstellen oder dann kannst du die von Delivery Hero abholen lassen. Also,
ja, vielleicht kommt es noch.
Ja, das Geschäftsmodell mit der Romantic Box steht noch. Also schönes Wochenende. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und dir auch, Andreas. Hat Spaß gemacht
heute. Ja, fand ich auch. Danke, Markus.